Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Russland in Grund und Boden sanktionieren. Das war das selbstgesteckte Ziel der Europäischen Union zu Beginn des Ukraine-Kriegs. Vor wenigen Tagen hat Brüssel das nunmehr 21. Sanktionspaket beschlossen. Mittlerweile sind russische Banken vom Zahlungsverkehr abgeschnitten, Ölimporte gestoppt und Milliardenvermögen eingefroren. Doch ausgerechnet der staatliche Atomkonzern Rosatom bleibt im Herzen Europas ein wichtiger Partner. Im Atomaussteigerland Deutschland entsteht nun eine Produktion für Brennelemente russischer Bauart. Über die Hintergründe spreche ich jetzt mit unserem Kontrafunk-Wirtschaftsexperten Oliver Stock. Ich grüße dich.
Hallo Marcel.
Olli, Europa wollte sich nach Kriegsbeginn wirtschaftlich möglichst vollständig von Russland lösen. Nun entstehen ausgerechnet in Deutschland Brennelemente mit russischer Technologie. Wie passt das zusammen?
Ja, es gibt so Dinge, die braucht man einfach und da kann man sich nicht einfach lösen. Also es ist so, Europa braucht die Brennelemente russischer Bauart, um Atomreaktoren vor allen Dingen in Osteuropa betreiben zu können. Es gibt nach wie vor große und viele Reaktoren, insgesamt sind es 19 Stück in Osteuropa, in Tschechien, in Ungarn vor allen Dingen, in Bulgarien und anderswo, die Brennelemente aus Russland benötigen, beziehungsweise so, wie sie dort gefertigt werden, benötigen, einfach weil diese Reaktoren so gebaut sind, wie russische Reaktoren gebaut sind und die brauchen nun mal auch russische Brennelemente.
Also, was genau soll dann in Lingen in Niedersachsen künftig produziert werden und warum spielt dabei ausgerechnet der russische Staatskonzern Rosatom bzw. ein Tochterunternehmen so eine wichtige Rolle?
Ja, genau, sind es sechseckige Brennelemente, die dort in Lingen produziert werden. Und man muss sich das so vorstellen, Lingen ist ein Standort in Deutschland, in Niedersachsen, in Emsland, der ist lange mit Energie verknüpft. Dort gibt es unterirdisch große Kavernen, dort gibt es Gasvorkommen, dort gibt es sogar ein bisschen Öl. Also es ist ein traditioneller Energiestandort. Und an diesem Standort baut eine Tochterfirma der französischen Framatome seit langem Brennelemente, stellt sie dort in einer Fabrik her. Und diese französische Firma, die hat sich mit einer russischen Firma, ebenfalls einer Tochterfirma von Rosatom, dem staatlich russischen Atomkonzern, zusammengetan, um dort in Lingen diese speziellen Brennelemente, die so dringend in Osteuropa gebraucht werden, herzustellen. Und das ist natürlich doppelt abstrus, weil auf der einen Seite, hast du es ja auch in der Anmoderation gesagt, Deutschland ist ein Atomaussteigerland. Man mag das beurteilen, wie man will, aber das ist im Moment die politische Realität. Und nun werden dort Kernelemente für den Betrieb von Reaktoren hergestellt. Und auf der anderen Seite ist Deutschland einer der führenden Befürworter der Sanktionen gegen Russland. Und ausgerechnet bei einem der wichtigsten Einnahmequellen für die russische Wirtschaft, nämlich beim Verkauf von Uran, von angereicherten Uran und bis hin zu Brennelementen, dort greifen diese Sanktionen nicht und werden außerdem noch in Deutschland hergestellt.
Die Genehmigung für den Umbau der Fabrik in Lingen, die kam vom Land Niedersachsen. Warum konnten die Behörden diese Zusammenarbeit überhaupt erlauben, obwohl der russische Staat dahinter steht?
Da gibt es zwei Genehmigungsschritte. Das eine, das Ganze muss atomrechtlich genehmigt werden. Das heißt, die Anlage muss sicher sein, sie muss benötigt werden und sie muss dort auch errichtet sein. Das ist alles gegeben. Und das andere, was das Umweltministerium geprüft hat, ist, ob das Ganze denn den Sanktionen unterliegt oder eben nicht. Und da fällt dann auf, dass es genau für alles und jedes Sanktionen gibt, aber eben der Betrieb ziviler Anlagen, Atomanlagen mit Brennelementen und die Versorgung dieser Anlagen mit Brennelementen, das ist bisher aus den gesamten Sanktionen ausgenommen und deswegen blieb am Ende dem Umweltministerium gar nichts anderes übrig, als das zu genehmigen. Sie sind also da streng nach juristischen Kriterien vorgegangen, nach rechtsstaatlichen Kriterien und das ist dann dabei rausgekommen.
Besonders spannend ist ja der Widerspruch, russische Mitarbeiter dürfen die Anlage praktisch nicht betreten, Software und Technik müssen streng kontrolliert werden, aber die Zusammenarbeit selbst, die bleibt erlaubt. Was sagt das denn über die deutsche und europäische Sanktionspolitik?
Das zeugt von dem unguten Gefühl, was alle Beteiligten offenbar dabei haben. Sie versuchen das also möglichst genau zu regulieren, haben dann teilweise abstruse Regeln aufgestellt. Du sagtest das eben, russische Mitarbeiter dürfen nicht hin. Es ist ja russische Technologie, die da verwandt wird. Man muss russische Maschinen dort aufstellen. Die müssen gewartet werden, aber die Spezialisten dürfen dann da nicht hin. Das ist eben diesem Misstrauen geschuldet, was da gegenseitig hochgezogen worden ist. Und das Ergebnis sieht man jetzt. Es ist also eine russische Technologie mitten in Europa zur Herstellung von Atombrennelementen. Nur die Russen dürfen nicht vor Ort sein und sie müssen auch ihre IT-Struktur zwar liefern, aber die wird dann stark getrennt von der übrigen IT-Struktur in dem Unternehmen.
Und um es nochmal herauszustellen, Rosatom ist ja bis heute gar nicht von den EU-Sanktionen betroffen. Warum wurde denn ausgerechnet der Nuklearbereich dann ausgeklammert, obwohl Russland in vielen anderen Wirtschaftsbereichen sanktioniert wurde?
Ja, Russland ist überall sanktioniert. Es gilt Banken, Reedereien, Rüstungsunternehmen natürlich, Ölhandel, Hochtechnologie. Alles Mögliche wird sanktioniert, bis hin zu Einzelpersonen, dem Oligarchen, deren Vermögen in Westeuropa eingefroren worden ist. Aber Rosatom ist eben außen vor. Das liegt daran, dass man am Ende in Europa ohne Atomenergie nicht klarkommt und im östlichen Teil der EU die Reaktoren russischer Bauart herumstehen, arbeiten, nebenbei auch tadellos arbeiten und eben mit Brennelementen versorgt werden müssen. Etwa 1500 Brennelemente werden da pro Jahr gebraucht, müssen wieder neu in diese Fabriken geschickt werden und die müssen ja irgendwo hergestellt werden. Und dann bietet sich eben diese neue Kooperation von Franzosen, von Framatom und von der Rosatom-Tochter an, um diese Brennelemente herzustellen.
Gäbe es nicht auch eine westliche Alternative? Ich denke da etwa an den amerikanischen Konzern Westinghouse.
Ja, das ist in der Tat eine richtige Frage. Westinghouse hat sich das angeschaut, beziehungsweise die Amerikaner haben sich das angeschaut und haben natürlich gesagt, das geht ja gar nicht so. Und produzieren seit einiger Zeit vergleichbare Brennelemente, beschicken auch die Atomanlagen, die fraglichen, die diese Brennelemente brauchen, diese sechseckigen Brennelemente mit entsprechenden Produkten und es funktioniert auch. Allerdings sagt Framatom, ja, das ist ja schön und gut, aber dann haben wir ja die eine Abhängigkeit, nämlich die von Russland, durch die andere Abhängigkeit, nämlich die von den USA, von Westinghouse, ersetzt. Und das kann es ja auch nicht sein. Dieses Argument ist im Prinzip richtig. Es ist immer besser, mehrere Anbieter zu haben. Nur hier hat man natürlich irgendwie den Teufel mit dem Beelzebub ausgetrieben und hat eine Kooperation angeleiert, die jedenfalls aus der geopolitischen Sichtweise jetzt auch wieder nicht die gelungenste ist. Und das lässt eben wirklich viele Fragen offen. Bis dahin, wie lang soll eigentlich so eine Kooperation gehen? Was sind da eigentlich für Lizenzgebühren vereinbart und so weiter?
Gutes Stichwort. Es werden ja wohl auch Lizenzzahlungen an Rosatom fließen. Ist das nicht letztendlich genau das Gegenteil dessen, was die europäischen Sanktionen eigentlich erreichen sollten? Und ist das dann nicht klassisch Doppelmoral?
Das ist eine absolute Doppelgesichtigkeit, die Europa da an den Tag legt, die EU an den Tag legt, die beteiligten, jedenfalls europäischen Unternehmen, zuvorderst die Franzosen, aber eben auch die Betreiber in Lingen an den Tag legen. Es ist einfach nicht schlüssig, was dort passiert. Man muss sich das vorstellen, wir haben ja zum Beispiel bei Rosneft, bei dem großen Ölkonzern gesehen, wie kurzerhand dessen Kapazitäten in Deutschland in der Raffinerie in Schwerdt bei Berlin verstaatlicht wurden. Da hat eben mal der deutsche Staat die Hand draufgelegt und gesagt, das machen wir jetzt und ihr seid außen vor. Es ist im Prinzip eine Form der Enteignung gewesen. Da geht sowas, da wird sowas gemacht. Man mag das bewerten, wie man will, aber das ist eben passiert. Und ausgerechnet hier ist eine Lücke im Sanktionsregime, die ganz bewusst offen gelassen wurde und die jetzt ganz bewusst von den entsprechenden Akteuren, in diesem Fall von Franzosen und auch von Deutschen, so genutzt wird.
Und Lingen ist ja offenbar kein Einzelfall. Wie viele deutsche oder europäische Unternehmen machen denn heute noch Geschäfte mit Russland? Und wie ist das möglich?
Es gibt eine Reihe von Unternehmen. Wenn man sich die entsprechenden Datenbanken anschaut, dann stößt man auf mehrere hundert deutsche Unternehmen, die nach wie vor Handel mit Russland betreiben. Da gibt es zwei Gründe. Das eine ist ein ganz handfester juristischer Grund. Die Sanktionen betreffen eben nicht alle Güter gleichermaßen. Lebensmittel zum Beispiel sind ausgenommen. Medikamente sind in Teilen auch ausgenommen. Und da sagt man sich, okay, das sind vielleicht lebensnotwendige Produkte. Da wollen wir jetzt also Russland nicht komplett von abschneiden. Und dann gibt es aber auf der anderen Seite natürlich auch eine Unternehmenslogik. Und die heißt, irgendwann wird dieser Krieg vorbei sein. Irgendwann wird Russland wieder kein Gegner, sondern ein Partner sein, ein Handelspartner sein. Und man will nicht alle Brücken abgerissen haben und dann völlig blank dastehen. Wenn eine normale Beziehung wieder sich anbahnt, möchte man da möglichst auch in der Pole-Position stehen. Und das machen viele Unternehmen. Es gibt zahlreiche Beispiele, der große Landmaschinenhersteller Klaas zum Beispiel aus Haselünne in Westfalen, der ist auch einer derjenigen, der weiter liefert. Russland war ein bedeutendes Land für dieses Unternehmen. Das blieb so und bleibt so. Und es gibt auch andere, Rittersport zum Beispiel, der Schokoladenhersteller, versorgt Russland nach wie vor mit seinem Leckerli.
Immer wieder heißt es auch von Ökonomen, die zahlreichen Sanktionspakete gegen Russland, die haben zwar auch Moskau getroffen, klar, aber sie waren eben auch verheerend für die Wirtschaft in der EU und speziell für Deutschland. Was kannst du uns da abschließend drüber sagen?
Ja, Sanktionen wirken immer in zwei Richtungen. Sie wirken so, wie sie wahrscheinlich beabsichtigt sind, nämlich, dass der sanktionierte Gegner Schwierigkeiten hat, die Produkte, die dann nicht kommen, zu ersetzen. Aber sie wirken natürlich auch nach innen. Derjenige, der sanktioniert, der schadet auch der eigenen Industrie, die dann eben nicht liefern kann, deren Kundenkreis beschnitten wird. Und das ist ebenfalls schmerzhaft. Der wahre Hintergrund für Sanktionen ist eigentlich der, dass sie langfristig wahrscheinlich dem Sanktionierten stärker schaden als demjenigen, der sie ausspricht, und dass sie natürlich Verhandlungsmasse sind. In dem Augenblick, wo ein Krieg beendet werden könnte, wo die Diplomatie einsetzt, da ist jedes einzelne Sanktionsregime etwas, was man als Verhandlungsmasse auf den Tisch legen kann und sagen kann, du gibst mir das, dann hebe ich diese Sanktion auf. Und so hat man einfach mehr Verhandlungsmasse in der Hand, um bei einem möglichen Weg zum Frieden etwas auch auf den Tisch legen zu können.
Eine Einschätzung war das von unserem Kontrafunk-Wirtschaftsexperten Oliver Stock. Olli, ich danke dir.
Ja, herzlich gern, Marcel.